Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Du kommst nicht unter Umständen aus deinem Winkel besser ran. Halt die oberen fest. Geht es?
Ja.
Gut. 10. Kapitel, 10. Text. Ich möchte heute sehr gerne über ein spirituelles Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es sehr wichtig für viele von uns ist. Es geht eigentlich um ein Thema, ja, dass man, wie man es lernt, sich von Krishna leiten zu lassen im Leben. Jetzt muss ich noch sehen, bevor wir anfangen können, ob alle mit der deutschen Sprache heimisch sind. Is there anyone amongst us who requires a translation from German into English? No? Geht es? Okay. Darf ich fragen, du sprichst auch Deutsch?
Ja, ich verstehe.
Du verstehst? Oh ja.
Ich verstehe auf Portugiesisch.
Auf Portugiesisch? Oh ja. Portugiesisch? Fantastisch. Fragt ihr euch manchmal im Leben so, was würde Krishna dazu denken? Oder was wäre die Krishna-bewussteste Art jetzt zu handeln? Habt ihr manchmal diese Frage? Ich glaube, jeder von uns, ne? Und wir würden sehr froh sein, wenn wir eine klare Entscheidung vielleicht sogar haben, eine Lebensentscheidung von Krishna, um einfach zu wissen, ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind einfach, dass wir die richtige Entscheidung treffen, dass wir ihm näher kommen, dass wir vielleicht eines Tages sogar darauf hoffen dürfen, in das Königreich Gottes zu kommen. Ich glaube, in der Brahma Sanghita gibt es eine Erläuterung, aus der hervorgeht, dass ein Devotee eigentlich drei Wünsche hat. Der Devotee möchte zunächst einmal in Beziehung treten zu Krishna, dann möchte er eine liebevolle Beziehung zu Krishna haben und dann möchte er auch Krishna erfreuen durch seine Tätigkeiten. Und ich glaube, das sind ganz natürliche Wünsche, die die Bedürfnisse der Seele sind. Nicht? In Beziehung mit Krishna zu treten, eine liebevolle Beziehung mit Krishna zu haben und ihn durch unser Tun eine Freude zu bereiten. Stellt euch vor, Krishna lächelt nur einmal zufrieden mit uns in diese Welt hinein. Sein Lächeln wird die Bande des Karmas auflösen und uns rasch zu ihm tragen, rasch zu ihm bringen. So, heute möchte ich sehr gerne darüber sprechen, wie wir es schaffen können, unser Leben so auszurichten, dass wir eben in Harmonie mit Krishna sind. Hoi, hoi. Sag mal nicht, hoi. Kann mir lehren, hoi. Wir sind also nicht die Einzigen, die glücklich sind. Das ist ja schön, dass sich das verbreitet mit diesem. Das ist meine einzige Chance, meinen Flüssigkeitsbedarf noch zu decken und abzuschließen vor dem tollen Festmahl. Das werde ich jetzt auch schamlos ausnutzen. Eine Sekunde bitte. Gut. In der Bhagavad Gita im 10. Kapitel gibt es zwei Texte, die darüber sprechen, wie ein Devotee in Verbindung mit Krishna treten kann, im Yoga der Verbindung sein kann, mit Krishna angeschlossen zu sein. Und ich möchte die euch kurz vorlesen. Für einige sind es bekannte Texte, aber diese Texte sind auch sozusagen spirituelle Evergreens, die kann man immer hören. Die Evergreens. Diejenigen, die die Texte können, bitte chantet sie mit mir. Deshang satata yoktanam bhajatam priti puvakam tadami buddhi yogantam yenamam upayantite. Tesham evanukampatam aham agyana yantamaha nashayam yatma bhavasto jnana dipena bhashvata. Hier die Übersetzung. Krishna spricht hier darüber, wie er den Devotis ein Verständnis gibt in ihr Herz, durch das sie zu ihm gelangen können. Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, denen gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Und wie sieht dieses Verständnis aus, dieses, was Krishna eingibt? Well, er erklärt dann im nächsten Text, dass da eine göttliche Intervention stattfindet, und zwar so, als würde eine Fackel in Dunkelheit gebracht werden, wird das Verständnis, was Krishna einem gibt, in das Herz hineingeleuchtet und zerstört dort die Unwissenheit. Ich lese es mal in Deutsch vor. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Wunderschön. Es wird berichtet, was passiert, wenn Krishna plötzlich diese Fackel der Erkenntnis in das Herz hineinleuchtet. Da fühlt sich der Devotee total erleichtert. Erleichtert deswegen, weil jetzt die Unwissenheit, die ihn schon seit so langer Zeit umfängt, mit diesem Licht sozusagen der Erkenntnis verbreitet wird, also verteilt wird. Und das ist so ein glückseliges Gefühl, dass dem Devotee meistens Glückstränen über das Gesicht. So wird beschrieben. Es wird oft beschrieben, wie der Devotee dann nach Krishna läuft und ihm dankbar ist und sagt, Krishna, du, Berge meines Karmas sind durch das Aufleuchten deiner Barmherzigkeit zerstört worden. Ja. Der Ozean der Tränen ist zum Verdunsten gebracht worden durch den Blick, den du mir erwiesen hast. Ne? Also das Zeigen von Barmherzigkeit kann auch bedeuten, dass Krishna einfach den Blick auf uns richtet, den Blickstrahl auf uns richtet. Große Devotees haben das, dieses Sanchari Shakti heißt es, dass sie einen anschauen und durch das Anschauen hindurch kann es geschehen, dass Unwissenheit und von einem geht. Ich selber durfte das einmal erfahren, ich war im Londoner Tempel und hatte Prabhupada eigentlich eine herausfordernde Frage gestellt am Ende einer seiner Vorlesungen, wo ich ihn aufs Glatteis führen wollte und in einen Widerspruch verwickeln wollte. Das hätte ich lieber nicht machen sollen. Prabhupada hat es sehr scharf wahrgenommen, was ich vorhatte, so ein Psychospiel zu spielen. Und Prabhupada hat mich einfach, hat die Frage wahrgenommen und auch die Intention hinter dieser Frage, ihnen einen Widerspruch zu verwirklichen und als unkompetent darzustellen. Also es war, als ich noch gerade aus der Welt von Rock'n'Roll herauskam, ich war noch nicht besonders hingegeben, sondern ziemlich rebelliös eingestellt. Und ich weiß noch, ich hatte gerade die Frage abgeschossen und Prabhupada schaute mich dann so an. Es war zuerst einfach nur ein musternder Blick, so um herauszufinden, was das für einer war, der diese Frage gestellt hat. Und Prabhupada hat bestimmt, also das war immer die, das ist ja die Sicht eines Devotees, den guten Kern gesehen, der noch bedeckt war mit dem, also mit dem Rebellentum oder wie man das ausdrücken will, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also das richtige Wort fehlt mir da. Der frechen Art oder wie man das sagt. Herausfordernde Art. Und Prabhupada hat mir dann so einen Blick zugeworfen. Und dieser eine Blick, der hat mich also für 2 Jahre beschäftigt. Das war so ein intensiver Blick, der auf irgendeine Weise meine ganze Haltung veränderte. Und zwar aus einer ganz großen Tiefe her. Ich habe die Antwort, die Prabhupada dann gab, vor lauter Aufregung gar nicht verstanden. Ich habe die dann später nochmal ab Kassette gehört. Das war aufgenommen worden. Aber was dieser Blick sagt, es war so eine Sanchari, man nennt das Sanchari Chakti. Es war so ein Blickstrahl, der in mir was verändert hatte, wie das Messer eines Chirurgen im Organismus eines Patienten. Nicht? Und das ist also die besondere Barmherzigkeit eines Devotees, die sehr, sehr powerful ist. Und von der spricht hier Krishna, aber jetzt nicht im Fall eines, nicht auf den Devotee bezogen, sondern auf Krishna. Um ihm besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Krishna kann das machen. Der kann die Dunkelheit der Unwissenheit und der damit verbundenen rebellischen Natur gegen Krishna verändern. Und er kann auch diese Kraft, das ist die Sanchari Shakti, die dann im Falle eines Devotees in einen Devotee investieren, wo er dann auch durch den Devotee hindurch wirkt. Anyways, das nur als kleines Detail. Der Hauptpunkt ist, dass Krishna mit dem leuchtenden Wissen Unwissenheit vertreiben kann. Besonders Unwissenheit, wo und wie er zu finden ist. In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine für uns wichtige Geschichte erzählen. Ich glaube auch, dass diese Geschichte für ein Devotee unter uns von großer Wichtigkeit ist. Bhagavati, die sich an diesem Ort aufhält, wo das öfters aufhält, wo das stattfindet, was ich euch gerne beschreiben möchte. Wer von euch hat vom Govardhan-Berg schon gehört? Ich glaube, es sind ziemlich viele. Dieser Govardhan-Berg liegt ja in Vrindavan und Devotees umkreisen den Govardhan-Berg gerne als eines, man nennt es Padasevana, als ein Dienst zu Krishna. Und an diesem Govardhan-Berg nun gibt es einen Ort, wo diese Geschichte spielt, den Govindakund nämlich. Madhavendra Puri, der große Devotee, hatte seine Govardhan-Parikrama beendet und sich zum Govindakund zurückgezogen, wo er begeistert den heiligen Namen chantete bis in die frühen Morgenstunden hinein. So bis in den Nachmittag hinein erstmal. Und am Nachmittag, und er war so beschäftigt im Chanten, dass er ganz sein Essen vergaß. Das kann manchmal vorkommen vor Begeisterung. Er vergaß ganz zu essen. Und hatte also noch nichts zu sich genommen. Und so ging die Nachmittagszeit, kam dann ein Kuhhirtenjunge von Vrindavan mit einem Milchglas, ein Glas voller Milch und sagte, hey Baba, so sagt man, so ruft man die Sadhus in Vrindavan an, hey Baba, du hast noch nichts gegessen, hier gibt's Milch für dich. Milch ist ja die bevorzugte Speise von den Sadhus, ne? Man kann, ist so leicht, aber hat trotzdem Nährwert. Du brauchst nur ein Glas Milch zu trinken, dann ist deine Ernährungssituation gelöst für den Tag, wenn du so entsagt leben kannst, nicht? Und dann hält die Lebensgeister im Gehen, im Wandern. Und Madhavendra Puri war so am Chanten und wurde dann so unterbrochen von diesem Jüngling. Man muss in alten Darstellungen wird so geschildert. Das war ein kleiner Junge, ganz mager, mit ganz großen Augen und einer Decke so über den Kopf. So wie die Kuhhirten in Vrindavan tragen, mit einem Stock. Hey Baba, ich habe hier ein Glas Milch für dich. Madhavendra Puri sagte, woher wusstest du von mir? Und woher wusstest du, dass ich noch nichts zu mir genommen habe heute? Der Junge gab eine ausweichende Antwort, indem er sagte, also die Frauen, die hier ihre Kleidung waschen, haben mir erzählt, dass du hier bist und chantest und noch nichts unternommen hast, um eine Mahlzeit zu bekommen. Deswegen bin ich vorbeigekommen. Denn in meinem Dorf, so sagte er, meinem Dorf, soll niemand hungrig sein. Madhavendra Puri bedankte sich und chantete weiter. Der Junge ging auch weg und sagte noch, ich komme dann noch und hole den Becher ab, wenn er leer getrunken ist. Und Madhavendra Puri trank diesen Becher und wurde völlig ekstatisch. Die Milch war nicht ganz gewöhnliche Milch, sondern es war so die Nektarmilch, die ihn so seine Lebensgeister total anfeuerte. Und kennt ihr das, wenn man so Prasadam nimmt und ganz ekstatisch wird nach dem Prasadam? Wenn es besonders gutes Prasadam ist? Ich weiß, manchmal hat Prabhupada für uns gekocht und seine Schüler und hat das haben wir was abgekriegt und war sehr ekstatisch danach. So nahm dann Madhavendra Puri eine sehr ekstatische Geisteshaltung an und chantete die ganze Nacht hindurch und dann wunderte sich, wann kommt denn jetzt endlich der Kleine wieder und holt sich den Becher? Und dann dachte er bei sich, warum bin ich denn so angehaftet an den Kleinen? Was war das denn für ein? Wer war das? Genau. Und so, es war wohl gegen morgens, wo plötzlich Madhavendra Puri in seinem Bewusstsein eine Spurti wahrnahm. Spurti heißt so, ich glaube, das Sanskrit sagt es so schön, das klingt so wortlaut, also eine Erscheinung des Herrn. Der kleine Junge erschien ihm nämlich und sagte, ich liege hier schon in dieser Gegend seit vielen, vielen Jahren und habe noch nichts und kriege nichts zu essen. Was? Madhavendra Puri muss wohl sich gewundert haben, wer bist du? Als der Kleine sich umwandelte in Krishna und sagte, komm, ich will dir zeigen, wo ich auf dich warte. Und dann ging er hin, Madhavendra Puri eilte ihm nach und zeigte einen bestimmten von Büschen überwachsenen Ort auf. Da warte ich auf dich, Madhavendra Puri. Ich will deinen Dienst entgegennehmen. Und verschwand. Madhavendra Puris Traum platzte auf, vor lauter innerer Erregung. Er war in der Wildnis an diesem Govindakund, es war ja noch nicht so kultiviert wie heute, und konnte vor lauter Ekstase überhaupt nicht mehr weiterschlafen und wartete nur auf den Morgen. Und am nächsten Morgen ging er zu der Siedlung, wo ein paar Britschbasis lebten in dem schönen Walddschungel Vrindavans und sagte, Krishna wartet auf uns, kommt und nimmt Spaten und Schaufeln mit auf. Und so ging der Madhavendra Puri hin zu dem im Traum angegebenen Platz. Sagte den Devotis, die sollten, also den Britschbasis, diesen Farmern, die sollten ganz vorsichtig graben. Nach einiger Zeit des Grabens sahen sie plötzlich eine Hand, die so geschwungenermaßen so eigentlich so war. Verfolgten wie Archäologen, die einen bedeutsamen Fund gemacht haben, den Verlauf des Armes und gruben bald einen wunderschönen Devi-Krishna aus, der heute noch verehrt wird in Natatwa. Pong. Ups, jetzt kommt der Krishna gleich durchs Fenster herein. Und dieser Deti wurde dann nach den Angaben Krishnas verehrt auf dem von Madhavendra Puri. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Krishna im Leben eines Devotis erscheint, im Chetana, im Innersten des Herzens, und dem Devoti eine Führung gibt, wie der Devoti ihn finden kann, zu ihm kommen kann. Und ihr werdet euch wundern. Srila Prabhupada hat in den Erläuterungen, die zu diesem Lila, zu diesem Ereignis, diesem Spiel Krishnas, diesem Offenbarungsspiel, könnt ihr sagen, eine wichtige Erläuterung geschrieben. Und da hat er gesagt, was ist der Nutzen von Religion? Wenn man nicht mit Gott persönlich sprechen kann und von ihm persönlich Weisungen entgegennehmen kann. Was ist der Nutzen von Spiritualität, wenn du keinen Kontakt herstellen kannst zu dir? Das ist eine hohe Ebene, oder? Ananda Chaitanya, was ist der Nutzen von all dem Tun, wenn Krishna sich nicht dir offenbart und zu dir spricht und dich lenkt und leitet? Schön gesagt, ne? Also, was ist der Nutzen? Dieser Satz, finde ich, deutet darauf hin, dass Prabhupada uns oder dass wir im Krishna-Bewusstsein dahin gebracht werden sollen, einen persönlichen Kontakt zu Krishna aufzunehmen und eben in der Lage zu sein, dass wir Weisungen von ihm bekommen. In unserem Auto fahren wir immer, auch wenn Gaurahari und ich fahren, zusammen, ist immer noch eine dritte Person namens Rosi mit uns unterwegs. Ich muss euch von Rosi erzählen. Rosi ist unser, wie nennt sich das, Unser Navigationssystem. Wir haben dieses Navigationssystem Rosi genannt. Da tut man die Straße eintippen und dann geht's los. Geradeaus, links, rechts, sagt Rosi. Und wenn wir denn das dem Ziel nahe kommen, ich kann schon kaum darauf warten, dann sagt jemand mit großer Entschlossenheit, you have reached your destination. Ganz klasse. Ne? So, das ist ungefähr, also ich, das ist, heißt es, Weisungen entgegenzunehmen und ein Ziel zu erreichen. Also im Navigationssystem haben wir das. Ein Devoti nun, der diesen Kontakt hergestellt hat, hat immer Zugang zu diesem spirituellen Navigationssystem, wo Krishna einen so unterweist, weisen kann und lenken kann, dass man tatsächlich immer geführt ist. Ich wollte dieses Beispiel von einem Navigationssystem euch nennen, sodass ihr ungefähr eine Idee davon habt, was es bedeutet, geführt zu sein, was es bedeutet, gelenkt zu sein. Und mein spiritueller Meister hat dafür oft ein Beispiel gegeben. Zum Beispiel möchte ich euch eins erzählen. Prabhupada hat oft in seinen Büchern entweder selber gelesen oder hat sich die Bücher vorlesen lassen. Und einmal, das war, ich glaube in Lateinamerika, hat ein Devoti sich darüber verwundert. Nicht mal liest normalerweise, ich weiß nicht, ob wir Autoren unter uns haben heute Abend, aber normalerweise liest ein Autor nicht seine Bücher, sondern wenn er Lesezeit hat, dann liest er andere Bücher. Ich habe beispielsweise nie meine Bücher gelesen, weil ich finde das irgendwie eitel und ich habe sie ja geschrieben, also ich müsste wissen, was da drin steht und jetzt die lesen. Ach, ich lese viel lieber was anderes. Und überhaupt, normalerweise ist man so, dass man denkt, ach mein Gott, ich bin nun wirklich nichts Besonderes und meine Bücher ebenfalls nicht und so. Und der Devoti fragte jetzt also Prabhupada so, wie wunderbar es doch ist, dass du deine Bücher liest, so, um mal zu sehen, was jetzt kommt von Prabhupada. Und wisst ihr, was Prabhupada daraufhin sagte? Er machte so mit dem Finger, das hat Prabhupada immer dann gemacht, wenn er einen besonderen Punkt machen wollte, der ihm wichtig war. Er sagte, es sind nicht meine Bücher. Das ist ein Irrtum. Das sind Krishnas Bücher. Ich habe sie nur aufgeschrieben. Libros. Jetzt Libros. Krishnas Libros. Es sind Krishnas Bücher. Ich habe sie nur aufgeschrieben. Kennt ihr das so? In der esoterischen Szene sagt man dann so, sagen manche Medien, also ich habe jetzt aufgeschrieben, was Beethoven mir durchgesagt hat, die neueste Komposition und so weiter. Und dann kann man es entweder glauben oder nicht, je nachdem, wie esoterisch man eingestellt ist. Hier ist tatsächlich ein reiner Devoti und ich kann euch sagen, mein spiritueller Meister hat nie aufgeschnitten oder aufgedreht. Eher das Gegenteil. Das ist schon, wenn Prabhupada solche Sachen sagt, das kann man schon ihm glauben, denn er hat das ganz, ganz selten so einen Anspruch vertreten. Meistens war er sehr schüchtern und hatte über diese Dinge nie gesprochen, über seine Verwirklichung von Krishna und seinen Zugang von Krishna. Manchmal haben wir das, ich weiß, in Mayapur war es einmal so, Prabhupada hatte, das war in meiner Gegenwart, hat gesungen, das Lied Jaya Radha Madhava, und plötzlich, war auf dem Vyasasan und du merkst plötzlich, Prabhupada fing an zu stöckern, er konnte nicht weiter singen und plötzlich war es so, als würde er sich loslösen von der Ebene, auf der wir normalen Menschen sind, das heißt der körperlichen oder mentalen Ebene, und er war plötzlich in Kontakt und es ging ein unglaubliches Leuchten von ihm aus, aber nicht einfach nur so ein erleuchtetes Leuchten, sondern das ging direkt in das Herz und wir alle fingen an zu weinen und wir wurden erfasst von innerer Ekstase. Und das war unglaublich, das einmal zu sehen, wie durch die in der Gegenwart eines reinen Devotees so eine Power, so eine spirituelle Kraft sich durch die Zuhörerschaft senkte. Und es war so, als würde Prabhupada uns für kurze Zeit in eine andere Dimension, einen anderen Bereich hineinbringen. Und wir waren da und wir waren einfach in Ekstase und wir hörten auf zu sprechen und zu denken und waren einfach überwältigt. Hare Krishna. Nach einiger Zeit kam Prabhupada mit ein bisschen Anstrengung. Man merkte richtig, wie er sich wieder in den Körper reinbrachte, zurück und schaute uns so an, so ungefähr so, so ganz weg, sagte, just chant Hare Krishna. Wir sollten also anfangen zu chanten, um diesen Augenblick jetzt wieder zu connecten, sozusagen. Und später sagten wir dann, haben wir dem Prabhupada gesagt, Prabhupada, was war das für ein Augenblick? Und Prabhupada hat nicht darüber gesprochen. Er hat gesagt, haben wir gesagt, was sollen wir denn machen, wenn du plötzlich so weggehst? Und dann sagte Prabhupada so, chantet Hare Krishna. Fertig. Oder möglichst einfache Antwort für einfache Menschen. Nicht zu kompliziert werden. Prabhupada hat nie darüber gesprochen. Das war nicht seine Art. So, Prabhupada, wenn er jetzt an dieser Stelle sagte, es sind nicht meine Bücher, ich habe sie einfach niedergeschrieben. Krishna, das sind Krishnas Bücher. Das ist so ein bisschen das Beispiel von jemandem, der geleitet wird von Krishna im Herzen. Und Prabhupada lädt uns alle ein, also in, und sagt, das ist das Ziel des spirituellen Lebens, von Krishna geleitet zu werden. Und einmal war so ein Journalist da in Los Angeles und fragte Prabhupada denn Prabhupada stellte er also die Frage, woher weiß denn der spirituelle Meister, womit der Journalist Prabhupada meinte, woher weiß denn Prabhupada, was jetzt in einer Situation das Richtige ist? Und daraufhin antwortete ein Servant von Prabhupada, du musst es so vorstellen, die Überseele, die eine Erweiterung von Krishna ist, die sagt dann Prabhupada, was zu tun ist. Prabhupada sagte, nein, das ist nicht so. Er sprach also wieder, er sprach zu diesem Thema. Krishna direkt sagt es. Nicht die Überseele, nicht eine Erweiterung. Das ist Krishnas persönliche, der lässt es sich nicht nehmen, sein Devoti zu führen und zu leiten. So, ich möchte jetzt zum Schluss darüber sprechen, wie können wir dazu kommen, dass wir auch Weisungen und Lenkungen von Krishna in unserem Leben erfahren. Ich glaube, jeder hier in seinem Leben hat schon irgendmal etwas erfahren, dass es Krishnas Arrangierung war, bestimmte Dinge. Ja? Könnt ihr euch erinnern an etwas in eurem Leben, wo ihr denkt, das war Krishnas Arrangement? Dass man vielleicht nicht Parkplatz gefunden hat. Es gibt bestimmt noch bessere Beispiele. Im Leben, wo wir plötzlich gemerkt haben, da ist ein Intervenieren, ein Dazukommen von Krishna, der uns plötzlich lenkt und so. Wie kann man denn das, wie kann man auf eine Ebene kommen, wo das mehr geschieht? Meine erste Antwort darauf ist, du musst dir wünschen, in deinem Leben einen Kontakt zu bekommen. Der Wunsch ist die einzige Freiheit, die eine bedingte Seele noch hat, nachdem ihr fast alles genommen ist von den Erscheinungsweisen der Natur. Der Wunsch. Um einen Wunsch zu, einen tiefen spirituellen Wunsch zu entdecken, ist es sehr wichtig, dass wir lernen, tief in uns hereinzugehen und durch den Finsterwald zu gehen in unserer Psyche. Der spirituelle Wunsch, den jeder hat, diesen Wunsch sich zu verbinden mit Krishna, ist meistens verstellt durch andere Dinge, wie zum Beispiel unser Wunsch, die Welt zu genießen. Karma nennt man das. Nicht Karma, sondern Karma. Oder der Wunsch, dieser starke Wunsch, mit Krishna in Kontakt zu treten, ist oft von oberflächlichen Wünschen verstellt. Wenn du mit Krishna in Kontakt stellen willst, musst du es lernen, falsche Wünsche von wirklichen Wünschen zu unterscheiden. Du musst deswegen zum Teil durch, ich sage das mal so psychologisch, durch den Finsterwald gehen und an deinen eigenen Drachen vorbeigehen, die da warten und sich dir in den Weg stellen. Krishna schaut, wenn du mit ihnen in Kontakt treten willst, nur nach einem. Tust du das mit einem tiefen Wunsch heraus, aus einem tiefen Wunsch? Manchmal hilft er uns, diesen Wunsch zu vertiefen. Ich möchte euch eins im Leben als einen kleinen Tipp geben von einem Mönch sozusagen, der schon sich seit langer Zeit mit dieser spirituellen Thematik zu beschäftigen. Es ist etwas, was ich jeden Tag versuche zu tun. In Kontakt zu treten mit dem Inneren. Die meisten von uns, und das ist wie ein Fluch sozusagen im Mathe-Leben, sind einfach nicht mehr in Kontakt mit unserer Essenz. Wir haben einfach unsere Unabhängigkeit an den Geist abgegeben. Der Geist regiert uns. Ihr könnt euch so vorstellen, das Bewusstsein ist in jedem von uns wie ein reiner Fluss. Aber sehr oft ist es so, dass wir mit diesem tiefen, unterirdisch fließenden Fluss des reinen Bewusstseins nicht mehr in Kontakt sind. Und dass wir unsere Autonomie, wisst ihr, was Autonomie ist? Freiheit. Klasse. Dass wir unsere Freiheit abgetreten haben, gar nicht mal freiwillig abgetreten haben, sondern unser Denken. Unser Denken hat plötzlich den ganzen Saft, sage ich jetzt mal norddeutsch, des Bewusstseins genommen. Wie ein Baum, der die Flüssigkeit aus einem unterirdischen Rinnsal oder Fluss zieht und ganz kraftvoll und stark wird. So ist unser Geist auch, unser Denken, unser materielles Denken so unglaublich stark geworden und hat sich doch nur nähren können aus dem Fluss des Bewusstseins. Wir haben also nicht mehr Kontakt so direkt zu der eigentlichen Kraftquelle, diesen Fluss des reinen Bewusstseins, weil der einfach abgegraben ist. Von dem Baum unserer mentalen Verästelung und Gedanken und dieser ganzen Geschichte, die ja Energie fordert und diese Energie eben raubt von dem Bewusstsein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man in Kontakt tritt mit diesem inneren Fluss. Um euch einen kleinen Tipp zu geben, so aus der persönlichen Ecke, weil wir heute eben so eng zusammen sind, direkt umgeben von Jagannath und Gornithai, da will ich jetzt auch nicht so abstrakt philosophisch sprechen, sondern so aus dem Herzen heraus, möchte ich euch nur einen kleinen Vorschlag machen. Heute Morgen bin ich aufgestanden, spät, weil wir so spät von St. Gallen ins Bett gekommen sind, wir waren gestern in St. Gallen, und da habe ich so eine Sehnsucht nach Krishna verspürt. Da habe ich gedacht, jetzt will ich einfach nicht in dem Hause chanten, wo vielleicht dann das Telefon klingelt und mich irgendjemand von Amerika erwischen will. Heute gehe ich flüchtig in den Wald. Keiner weiß, wo ich bin. Super. Und dann versuche ich einfach mit Krishna in Kontakt zu treten. Da habe ich mich dann so hingesetzt. Erst bin ich auf meine Lieblingsbank, aber da gab es zu viel Sonne. Und dann habe ich mich in den Wald, in den Schatten des Waldes zurückgezogen. Und habe so einfach mich hingesetzt und habe gedacht, so, jetzt möchte ich einfach mal in Kontakt treten. Und dazu muss ich zunächst einmal in Kontakt mit mir selber treten. Das heißt, mit dem, was mich ausmacht als spiritueller Mensch, mit meinem tiefsten inneren Sehen und Wünschen. Und da habe ich denn gemerkt, wie ich eine gewisse Strecke des Weges zurückgehen muss. Ich bin im Augenblick in einer Lebenssituation, wo ich viele Dinge versuche zu arrangieren. Ich bin auf Reisen, morgen steige ich schon in so ein Flugzeug wieder ein. Diese Konservenbüchsen, die viel zu hoch fliegen heutzutage. Und dann fliege ich nach Berlin und da ist so viel Aufregung wieder da. Wir machen eine Kahnfahrt über die fünf Seen und mit vielen Devotees und dann soll ich da Vorträge geben und singen den ganzen Tag. Hari Bol. Und dann gibt es ein Riesenfest da auf dem Kudamm und alles Mögliche. Die vedische Universität wird weitergebracht und in die nächste Phase gelenkt und so weiter. Und ich muss euch zugeben, ich bin unglaublich beschäftigt mit so vielen Gedanken. Und wie kriegt man das alles arrangieren und dann nach Amerika fliegen? Ich habe überhaupt keine Inspiration nach Amerika. Ich würde viel lieber einfach ein einfaches Leben in der Schweiz führen. Nicht so durch die Weltgeschichte reisen im Augenblick. Und bin so aufgeregt im Geist. Aber das ist doch gar nicht Satchinandan Swami. Innerlich will ich nur Krishna dienen und Krishna nahe sein. So bin ich dann durch diesen ganzen Gedankenstrom, durch diese ganze Verästelung durch und tiefer und zack war ich plötzlich da. Eine ewige Seele, die in diesem Leben die Chance hat, Krishna ein bisschen zu dienen. Das ist, wie ich euch gerne schildern möchte, am persönlichen Beispiel, wie man es machen kann. Geht ihr auch in den Wald hinein. Geht dadurch manchmal dann auch durch einen inneren Wald und nehmt Kontakt erstmal zu euch selber auf. Jeder, der den spirituellen Weg geht, und das sind alle von euch, und die ein Interesse haben, haben eine Tiefe, an die wir leider nicht so oft rankommen. Wir leben in diesen Dingen, die wir noch erledigen müssen und tun wollen. Jetzt hier in Berlin, in Bern sind wir gerade, wollen wir umziehen und so weiter. Nicht? Oder bei unserem Ananda Chaitanya häufen sich die Aufträge auf dem Computerbildschirm und hat keine Lust, sie zu erfüllen und so weiter. Das sind so viele Gedanken, in denen wir stehen. Ablenkungen vom Eigentlichen. So, das ist der erste Punkt, den wir tun möchten, wenn wir mit Krishna in Kontakt treten. Wir müssen erstmal mit unserem Bewusstseinsstrom, der innerlich geht und der sich jetzt von dem der Geist sich die ganze Energie geraubt hat, in Kontakt treten. Und dann gibt es vier einzige einfache Dinge, die ich euch gerne in kurzer Folge erzählen möchte. Zunächst einmal sollte man dann auf die Krishna-Frequenz, sage ich das mal so, sich einstimmen. Wie in einem Radio. Wenn du ein Radio empfangen willst, musst du auf die richtige, sagen wir mal, wie nennt sich das? Den richtigen Sender gehen. Und dazu hilft ein Seher, um sich mit Krishna in Kontakt zu bringen, wenn man in den heiligen Schriften liest. Wie zum Beispiel die Gita oder anderen Schriften, die zu einem sprechen. Das hilft einem, auf diese spirituelle Frequenz zu kommen. Prabhupada, mein spiritueller Meister, hat uns mal gesagt, ihr lest zu wenig. Ich möchte das heute weitergeben. Ihr lest zu wenig Krishna Prema Rupa. Dirk, du liest zu wenig. Banu Nandini, du liest zu wenig. Das Lesen in den heiligen Schriften ist nicht einfach nur ein intellektueller Zeitvertreib. Das ist etwas, was dich auf eine bestimmte gedankliche Ebene bringt. Oder in eine bestimmte spirituelle Tiefe hineinbringt. Besonders, wenn man beim Lesen auch noch über das Gelesene reflektiert. Nicht? Und darüber nachdenkt. Dann wirst du erfüllt von einem Gedankenstrom, der einfach nicht so äußerlich ist. So vom Alltagsleben, vom Geist geprägt ist. dieses Einstimmen auf die Krishna-Frequenz, dazu gibt es die Heiligen Schriften. Das ist dazu da, dass du in diese Frequenz, in diese Schwingung hineinkommst. Der nächste Punkt ist, dass du dann den Heiligen Namen chantest für dich. Es ist manchmal schwierig, wenn man so abgelenkt ist und so in anderen Gedanken drin ist, die Tiefe beim Chanten zu erreichen. Das geht einfach, wenn man mit Devotees zusammen chantet, wie wir zum Beispiel hier sind, hier gechantet haben. Ich habe den Eindruck gehabt, dass für kurze Zeit im Kirtan ihr alle eingestimmt wart und im Chanten der Heiligen Namen sind. Kirtan ist im Kali Yuga sehr oft viel einfacher als Japa. Japa ist das individuelle, alleinige Chanten auf der Meditationskette. Das ist manchmal schwieriger, als wenn man sich hinsetzt und sozusagen die Gruppenenergie noch hat, die einen trägt zu einer Versenkung im Chanten. Aber wenn du, was du dann machen kannst, ist, dass du einfach ein bisschen in den Heiligen Schriften vorher liest, sodass du in die Schwingung kommst und dann chantest du in dieser Schwingung weiter und bleibst in dieser Tiefe, wo du mit deinem Bewusstseinsstrom verbunden bist und mit Krishna verbunden bist. Und das nächste, was ich euch geben möchte als Tipp, um mit Krishna in der Verbindung zu stehen, ist, dass ihr mit Devotees in Verbindung trifft. Devotees können euch nämlich sehr leicht helfen, eine andere, das heißt eine spirituelle Perspektive zu entwickeln und dann mit dieser spirituellen Perspektive zu schauen. Kennt ihr die Lady of Tears? Riceless Lady. Die Lady of Tears ist die beste. Die Lady of Tears hat eine freudige Botschaft für uns alle. Es gab einmal in einem Dorf eine Frau, die immer weinte. Und zwar in der Sonne, wenn der Sonnenschein war, weinte sie. Und wenn Regen war, weinte sie auch. Sie weinte immer. Deswegen hieß sie The Lady of Tears. Eines Tages kam ein Sadhu durch das Dorf und die Dorfbewohner sagten, diese weint immer, die wird noch sterben vor Weinen. Kannst du nicht von morgens bis abends weinen? Was ist das für eine Lebensperspektive, so negativ? Kannst du ihr nicht helfen? Ja, der heilige Mann sagte, komm mal versuchen. Traf sich mit der Lady of Tears, die Frau der Tränen, und sagte, Lady of Tears, warum weinst du? Bei Regen und bei Sonnenschein weinst du. Ja, sagte die Lady of Tears, ich wein, weil meine beiden Söhne immer Verlust machen. Ich habe zwei Söhne, der eine Sohn backt Papadams und der zweite Sohn stellt Regenschirme her. Papadams, wisst ihr, was Papadams sind? Haben wir in der Küche ein Papadam? Für die, die es nicht kennen, geht einer gucken? Ja. Ich zeige euch gleich ein Papadam, das muss man nämlich sehen, um die Geschichte zu verstehen. Das haben wir nicht. Das ist so, die werden so gemacht, das sind gekochte Linsen und dann streichst du die Linsenbrei ganz dünn aus und tust sie auf die Steine und die Sonne scheint dann drauf und trocknet diese Papadams. Und dann nimmst du sie zu Hause, schmeißt sie in so ein brütend heißes Ghee und dann floppen die auf. So, der eine Sohn macht immer Verlust, der Papadam-Händler, wenn's regnet. Und dann weine ich für den. Und der andere Sohn derjenige, der Regenschirme verkauft, macht immer Verlust, wenn die Sonne scheint. Und dann weine ich für den. Und da entweder einmal die Sonne scheint oder es regnet, weine ich laufend. Tja, sagte der Sadhu, also da gibt es ja eine einfache Lösung, freudig zu sein. Wenn die Sonne scheint, solltest du dich freuen für den Sohn, der Papadams herstellt. Und denn dann werden die Papadams gut und kann er die verkaufen. Und wenn es regnet, dann freust du dich eben für den Sohn, der Regenschirme herstellt, denn dann wollen die Leute Regenschirme kaufen. Auf diese Weise kannst du immer dich freuen, bei Regen und bei Sonnenschein. Weswegen ich euch diese zugegebenermaßen etwas einfältige Geschichte erzähle, ist, weil die Lady of Tears eine bestimmte Perspektive hatte vor dem Treffen mit dem Sadhu und sich diese Perspektive schlagartig änderte ab dem Treffen mit dem Sadhu. Vor dem Treffen sah sie eben nur den Verluste und nach dem Treffen sah sie Gewinne. So, wenn ihr Gemeinschaft habt mit Devotees, kann es passieren und ihr euch offen und ehrlich mit dem Devotee austauscht, kann es passieren, dass sich eure Perspektive schlagartig verändert und ihr genau das Gegenteil seht, dort, wo ihr vorher was ganz anderes gesehen habt. Deswegen heißt es Sadhu Sangha, ist der Geburtsort für spirituelle Perfektion oder Vollkommenheit. Was die Sadhu Sangha besonders schafft, ist, dass sich die Perspektive verändert. Das heißt, dass wir auf eine total andere Betrachtungsebene kommen. Und deswegen habe ich euch die Geschichte von der Lady of Tears erzählt. Und fünftens, das ist zu kompliziert, das bringe ich in einer anderen Vorlesung. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Es ist das Ziel des spirituellen Lebens, in den höheren Kontakt zu treten, von dem aus wir spirituelle Weisungen erhalten. Und dazu möchte ich euch heute eine einfache Technik, eine einfache Sache aus den Heiligen Schriften erläutern. Zunächst einmal in Kontakt zu treten mit sich selber. Nachdem das geschehen ist, müssen wir Kontakt aufnehmen mit Krishna. Und das können wir, indem wir in den Heiligen Schriften lesen und darüber reflektieren. Und wenn wir das getan haben, dann sind wir in der Lage, tatsächlich Kontakt zu machen im Bewusstsein. Danke. Darf ich hier den Fuß einfach so da in die Ecke parkieren? Dann können wir in Kontakt treten durch den Heiligen Namen. Viele von uns chanten, aber was nützt euch das Chanten, wenn ihr nicht dabei in Kontakt mit Krishna tretet? Was nützt euch dieses Chanten, wenn ihr nicht euch liebevoll erinnert an die Person, dessen Namen ihr chantet? Das ist ein abgetrenntes Chanten, ein divorciertes Chanten. Es ist wichtig beim Chanten, das sagt Bhaktivinoda Thakur in seinem Harinam Chintamani, sich an die Person zu erinnern, der oder in gedanklichen Kontakt zu treten mit der Person, dessen Name ihr chantet. Und das wird eben einfach, wenn wir erstmal in Kontakt mit uns treten, und damit meine ich mit dieser tieferen Bewusstseinsschicht, mit den tieferen Wünschen, die begraben sind zum Teil unter all diesen oberflächlichen, ich will dazu mal sagen, alltäglichen Lärmpegel, gedanklichen Lärmpegel, dem wir ausgesetzt sind. Das dazu kann uns helfen, wenn wir mit den Shastras und dem Heiligen Namen so in Kontakt treten, wie ich es euch eben gesagt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch das mal ausprobieren. Und nicht einfach denken, oh, nun haben wir die Vorlesung gehört, jetzt gibt es gleich Prasadam und dann machen wir unseren Alltag weiter. Warum nicht mal probieren, in Kontakt zu treten? Warum nicht mal probieren, morgen, nachdem wir über den schönen Abend nachgedacht haben und mit einem schönen Gefühl hoffentlich den Berner Tempel verlassen haben, morgen in Kontakt zu treten, einfach mal ein bisschen ruhig zu werden und dann einfach mal durch diesen Wald gehen, auch durch auch die eigenen Drachen, das heißt die Probleme, die wir uns immer einbilden, dass wir sie haben, nicht mal links leben lassen und mal in diese Tiefe erreichen, diesen Bewusstseinsstrom. Seht mal, aus diesem Strom heraus, aus diesem inneren Strom, seid ihr jetzt zum spirituellen Leben gekommen. Dann, nachdem ihr das habt, nachdem ihr an dem Platz seid, mal in den Heiligen Schriften zu lesen, wo wir ganz schnell Kontakt mit Krishna finden, weil wir seine Worte hören, wie zum Beispiel auf der Gita, oder Beschreibungen über ihn hören, wie im Bhagavad haben. Und dann, zack, von da Kontaktchanten machen. Nicht separiertes Chanten. Nicht Kontaktchanten, wo wir in Kontakt mit Krishna sind. Eine Sache, die auch sehr dabei hilft, in Kontakt zu sein, ist einfach, das hat Prabhupada mal die Vodis, also Gottbrüdern von mir gesagt, die sich so entmächtigt fühlten in ihrem spirituellen Leben. Er sagte, chante doch einfach mal vor den Detis. Nur einfach, dass du da sitzt und vor den Detis chantest und bewusst den Kontakt herstellst. Du wirst sehen, das ist unglaublich, da gehen Türen auf. Und wenn das, und als letztes möchte ich euch eben sagen, sucht Freunde, Devoti-Freunde, und sucht da den tiefen Austausch. Ich muss euch eines gestehen, ich habe vor vielen Jahren den Entschluss gefasst, nur mit den Devotis zu sprechen, indem ich ganz bewusst, wenn ich sie treffe, diese Tiefe aufsuche bei mir und dann tiefe Gespräche mit ihnen führe. Das kann ich nicht mit allen machen, weil ich leider ein so Querdenker bin und nicht allen nicht alle so erreiche. Aber es gibt doch viele, wo es möglich ist und wo man dann gemeinsam neue Perspektiven erörtert und neue Perspektiven auch lernt. Und was ich gemerkt habe, manchmal kann man das von ganz jungen Devotis lernen. Das ist magisch. Krishna spricht manchmal, wenn man ein tiefes Anliegen hat und wirklich lernen möchte im Leben, auch durch ganz neue Leute. Manchmal sogar durch Leute auf der Straße, die man trifft. Darf ich euch jetzt noch zum Abschluss eine Geschichte von Lord Jagannath erzählen? Gabalin, wann gibt es denn Prasadam? Danach? Ja. Weil wir sitzen vor Jagannath und es ist eine besondere Gnade, die wir haben, so nah zu sitzen. Ich weiß nicht, was ist denn die Uhrzeit? Schon 10 vor 10. Ist es wahr oder ist es unwahr? Es ist wahr. Ich würde Folgendes sagen, weil ich weiß, dass einige von euch auch weg müssen. Wir machen Folgendes. Ich denke, wir sollten jetzt Prasadam essen, denn sonst wird es einfach zu spät. Und danach, wer noch kann, bleibt da, denn danach möchte ich euch noch einen Vrindavan-Film zeigen, 7 Minuten, und davor erzähle ich euch die Jagannath-Geschichte. Sonst wird es einfach auch zu spät und wie die Verdauungssäfte schließen dann schon ab, nicht? Der Magen macht zu, verriegelt die Verdauungssäfte auf irgendein Board. Ist das okay? Ist das gut oder fühlt sich richtig an? Was würdest du sagen, Dirk? Vollkommen einverstanden. Gut. Dann würde ich sagen, parkieren wir jetzt das Jagannath-Thema und den Film. Und vielleicht, Caroline, gehst du ganz früh. ganz flink in die Küche und werfst die Motoren an. Und dann geht's los. Oder sag mal, wie lange braucht denn das, bis das Passale? Ist das jetzt fertig, oder? Also wir könnten jetzt anfangen, Passale. Ja.
Und einfach sich gleich hinsetzen in einem Kreis.
Und dann geht's los. Super. Ja. Wo setzen wir uns denn hin? Also erzähl doch, wie das jetzt geht. Wir wollen nämlich, du bist auch da dabei. Wir wollen jetzt Passale verteilen. Wir haben gemerkt, es ist schon 10 vor 10. Skandal. Kein Problem. Gut. Würde ich gerne, aber das wird sonst zu spät. Ich dachte, wir machen jetzt Passaden und dann die noch können und noch enthusiastisch sind, den sehen wir vor und vor dem Film erzähle ich die Jagannath-Geschichte.
Also dann, man kann hier sitzen, also am besten stehen mal die Hälfte kommt hier rüber.
Ja.
So,
ja.
Wenn Marek macht und die anderen können hier und machen eine Formation vielleicht drunter und dann können wir den Vorhang schnell schließen. Und dann irgendwie ist jetzt gleich hin, ja? So dass man die Keller vor euch hinstellen kann.
Pritschen ist so ein nicer Service. Ich lege dann aber auch immer los. Das ist mir sehr wichtig, dass man die Leute erreicht. Go, die Daiki. Gut, ja, ist gut. So. Vielleicht soll ich mich an der Tür aufstellen und sagen, was hast du behalten von der Lecture? Wenn du nichts behältst, musst du hier bleiben und nochmal. Dann sag ich es nochmal. Ich will dir ja helfen. Gut.
Das Gemälde, das du auch angesprochen hast, habe ich für dich.
Ja.
Möchtest du das Original irgendwie noch verwenden? Oder soll das?
Ja,
das ist dir.
Ja, das ist eine gute Frage.
Oder soll man einen besseren Abzug machen, dass man das besser transportieren kann?
Ich benutze das ja immer. Und ich meine, wenn man Abzug macht, der Vorteil davon ist, dass wenn man es mal verlieren sollte, hat man das Original noch. Also wenn man ich muss aber sagen, das Poster ist schon okay. Also was ich habe, ist völlig meine Zielen entsprechend, also meinen Bedürfnissen entsprechend. Ich brauche gar nichts Besseres. Also oder das ist besser als besser geht nicht.
Das Original ist natürlich viel größer.
Ich müsste es mir mal anschauen, vielleicht erstmal. Ist es genauso, wie ich es habe, oder hast du es noch verändert?
Es ist so, wie es ist.
Ja, wie ich es habe. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Genau, die nächsten Associates. No. Wenn ihr nicht so viele anstrengende Themen redet, dass man sich konzentriert. Ich habe mich nämlich so gefreut auf das, hieß wieder nice Passade, oder? Hast du auch deine Hand in was gehabt, oder?
Ja, genau. In deines habe ich jetzt ganz einfach.
Oh ja. Ja. Na gut, wir setzen uns dann dahin. Ihr seid die Nächsten, so wie jetzt. Kommt doch mit. Münde, Baby, ich empfinde solche Freude, dich zu sehen. Manchmal bin ich, als wir uns das erste Mal gesehen haben, war ich so, manchmal muss ich so auf Lebensrettungssache, dass ich einfach nur mein Programm hinkriege, dann kann ich nicht alle so richtig begrüßen, aber jetzt bin ich fertig. Bist du hier in der
Ich arbeite in einem Callcenter als Telefonist.
Ja.
Ich habe eine Zeitung.